Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Lydia Herms.
Ohne dich bin ich ein leer über der Stuhllehne hängender Pyjama. Diese Sätze sind es, die uns die Flucht ermöglichen, aus dem Jetzt, vielleicht auch aus der sogenannten falschen Zeit, wie der russische Schriftsteller Michail Schischkin es formuliert. Den habe ich getroffen, hören Sie gleich. Außerdem reisen wir in dieser Stunde ins Jahr 1936 nach Madrid. Der spanische Bürgerkrieg droht, doch niemand ahnt es dort. Und wir hören, was die Maori zur Entstehung der Welt zu sagen haben, in dieser Stunde ab jetzt. Ohne dich bin ich ein leer über der Stuhllehne hängender Pyjama, schreibt Sascha in einem der vielen Briefe an ihre Sommerliebe Volodya. Sie ist in ihrem Alltag in Russland, er in einem Krieg in China. Sie lebt heute in unserer Gegenwart, er lebt vor gut 100 Jahren. Und obwohl Sascha und Volodya viele Kilometer, viele Jahre und viele Erfahrungen trennen, lieben sich die beiden und schreiben sich Briefe. Mit diesen Briefen überwinden sie alle Grenzen, selbst den Tod. Klingt gut, oder? Das ist eine Geschichte, die der russische Autor Michail Schischkin in seinem neuen Roman Briefsteller erzählt. Also ganz hart zusammengerafft, wenn man das mal so runterbrechen darf. Es sind natürlich viel mehr Seiten, 384 an der Zahl. Im vergangenen Jahr erhielt er für sein Buch Venushaar den Internationalen Literaturpreis vom Haus der Kulturen der Welt in Berlin. Briefsteller erschien 2010 in Russland, wurde dort zum Bestseller und wird in mehr als 20 Sprachen übersetzt, sogar ins Färöische. Da war er vor wenigen Tagen zur Buchpremiere. In der kommenden Woche geht's dann nach Japan und dazwischen saß ich mit ihm in einem Berliner Café und sprach mit ihm über das Lieben und das Schreiben. Und zwar auf Deutsch. Schischkin spricht sehr gut Deutsch. Er ist studierter Germanist, lebt in der Schweiz, derzeit in Berlin, wo er auch große Teile dieses Romans Briefsteller geschrieben hat. Und er arbeitet als Deutschlehrer. Und jetzt hören wir mal rein. Sind Sie ein Romantiker?
Also ich bin vor allem Realist. Für mich ist die russische literarische Tradition wichtig. Und das ist eigentlich eine Herausforderung, ein russischer Autor zu sein, denn hinter mir stehen solche Autoren wie Tolstoi, Turgenev, Dostoevsky. Und wenn etwas auf Russisch schreibt, dann muss man immer in Betracht ziehen, du wirst verglichen. Ja? Und es geht nicht um die Romantik, es geht um darum, dass die russische literarische Tradition darin besteht, nicht einfach eine Unterhaltung darzubieten, auch wenn Sie wollen romantische Unterhaltung, sondern die wichtigsten Fragen des Lebens zu beantworten. Sonst hat das Schreiben für einen russischen Autor überhaupt keinen Sinn. Und diese Fragen zu beantworten, immer wieder, ja, dazu gehört ein bisschen Naivität. Und dazu ist mein Lehrer auch sehr wichtig für mich, und das ist Tolstoi. Bei ihm habe ich vor allem gelernt, naiv zu sein. Denn in meinen Büchern stelle ich immer die gleichen Fragen und ich beantworte immer die gleichen Fragen. Was ist das Leben? Was ist der Tod? Was kann man gegen den Tod tun? Wie kann man überhaupt leben, wenn man stirbt, ja? Und in diesem Buch geht es vor allem darum, ja.
Es geht ums Leben und es geht vor allem auch ums Überleben, so denke ich. Sascha meistert ihr Leben als Frau, als Medizinerin, als Mutter. Und Volodya meistert sein Leben als Mann im Krieg, ganz weit weg. Beide müssen auf gewisse Art und Weise überleben. Beide wissen, dass es irgendwann ein Ende haben wird. Und beide sind sie trotz ihrer ganzen Sehnsüchte, die sich in ihren Briefen sammeln, egal wem sie ihm wirklich schreiben, diese Briefe, ob sie wirklich ankommen, finde ich gar nicht so wichtig. Interessant finde ich, dass die beiden glücklich zu scheinen seien. Also glücklich in dem Sinne, dass sie vor Sehnsucht nicht zergehen, sondern was zum Festhalten haben und somit überleben. Sehe ich das falsch, dass die beiden trotzdem glücklich sind, trotz der ganzen Umstände in ihrem Leben?
Klar, im Buch gibt es sehr viele Grausamkeiten, wie im Leben. Aber meine Hauptfiguren strahlen dieses Glück aus. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht um den Tod. Es geht um die Überwindung des Todes. Um diese Erfahrung des Todes. Das eigentlich die gleiche Gabe ist wie das Leben. Nur durch den Tod der Nächsten der Leute, die wir wirklich lieben, die für uns sehr wichtig sind, können wir weiser werden, können wir ein bisschen verstehen, warum wir überhaupt auf dieser Erde sind. Und ja, die beiden schreiben Brief aneinander, aber jeder hat seine eigene Erfahrung. Also die Frau lebt ihr, sagen wir so, banales Leben durch. Und der Mann grundsätzlich hat die Möglichkeit einer schnelleren Lebenserfahrung. Wenn der Mann in den Krieg geht, dann hat er diese Möglichkeit der schnellen Erfahrung. Ja. Wenn der Tod ganz nah ist, dann kann auch ein junger Mann mit 18, mit 19, mit 20 plötzlich das ganze lange Leben durchmachen und zu einfachen Weisheiten kommen, für die im normalen, banalen Leben er vielleicht 20, 30, 40 Jahre gebraucht hätte. Ja? Und mit 18 kann man plötzlich verstehen, Gott, ich will Kinder bekommen. Ja? Das ist wichtig für uns. Gott, warum habe ich meiner Geliebten keine Blumen geschenkt? Ja? Denn dann versteht er, dass diese Kleinigkeiten, die eigentlich unnötig sind, das Wichtigste im Leben sind.
Diese zwei Menschen trennen nicht nur ganz viele Kilometer, sondern auch ganz viel Zeit und ganz viel Erfahrung, die Sie schon angesprochen haben. Können die beiden sich überhaupt lieben oder sind die ersetzbar? Oder ist das diese eine Liebe? Ich meine, es gibt ja Liebe und es gibt Liebe. Was ist das für eine Liebe in Ihrem Buch?
In meinem Buch geht es vor allem um die vollständige Verständigung zwischen den Menschen. Ja? Leute können verheiratet sein und in einem Ehebett zusammen in der Nacht liegen. Aber die können einander auch in diesem Fall nicht verstehen. Ja, zwischen ihnen können also 100.000 von Kilometern sein. Ja, die können auch in einem Ehebett durch den Kosmos getrennt werden. Ja, und meine Hauptfiguren, die lieben einander. Das heißt, wenn ich für mich allein bin, dann hat alles, also jede Kleinigkeit, die mit mir passiert, für mich keinen Sinn. Ja, was ich heute zum Frühstück gegessen habe, also wen interessiert das schon? Aber wenn ich weiß, dass es jemanden gibt, für den jede Kleinigkeit wichtig ist, was ich heute zum Frühstück getrunken habe, ja, was ich gegessen habe, ja, dann plötzlich wird mein Leben für mich auch wichtig. Durch diese Person, die mich liebt. Und es spielt keine Rolle, ob diese Person dann in diesem Zimmer ist oder im nächsten Zimmer oder in einer anderen Stadt oder 1000 Kilometer weit von hier oder 1000 Jahre weit von hier. Also ich spüre diese Person, die mich liebt.
Das Ding ist aber, man kann ja Liebe nicht erzwingen. Kann man sich doch auch einbilden zum Beispiel. Es könnte auch eine falsche Liebe sein.
Alles ist möglich, absolut. Ja. Wir leben in einer eigentlich falschen Welt. Ja? Die Welt besteht aus zwei Ebenen. Ja? Es geht um die Zeit. Also wir leben auf dieser Ebene der falschen Zeit. Alles, was mit uns passiert, ist flüchtig, falsch und stirbt sofort.
Weil es schon vorbei ist? Weil es schon gelebt ist?
Weil es morgen, ich nenne es die Zeit der Journalisten, weil morgen es zur gestrigen Zeitung gehört. Weil alles, was in der gestrigen Zeitung gehört, ist tot. Und der Schriftsteller hat dieses Privileg, er hat diese Kraft, ja, diese Macht, mit den Wörtern, mit seinen Worten, alles, was wirklich wichtig ist, aus dieser falschen Zeit zu nehmen, herauszusuchen und auf die andere Ebene mit sich zu nehmen, wo die echte Zeit lebt. Ja? Und da passiert alles gleichzeitig und immer. Und es gibt keinen Tod. Und da gibt es keine Fragen, wie Sie gestellt haben. Denn da Leute lieben einander, ja, und die schreiben Briefe, ohne auf die Antworten zu warten.
Michail Schischkin über seinen neuen Roman Briefsteller. Sie ahnen es, Schischkin hat noch viel mehr zu erzählen. Die paar Minuten sind dann doch zu wenig. Am kommenden Donnerstag können Sie sich im Literarischen Kolloquium Berlin, kurz LCB, ab 20 Uhr von ihm in die echte Zeit entführen lassen und mehr von Sascha und Volodya, von den großen Fragen des Lebens und von Schischkins Leben als Schriftsteller erfahren. Er hat sehr früh angefangen, sein erster Roman war eine Seite lang und handelte von etwas, was er nicht verstand, von der Scheidung seiner Eltern. Seitdem schreibt er, so Schischkin selbst, von Dingen, die er nicht versteht. Die Fakten, Briefsteller von Michail Schischkin, aus dem Russischen übersetzt von Andreas Tretner, erschien beim Verlag DVA, hat 384 Seiten und kostet 22,99 €. Wer jetzt das Telefon parat hat, ist klar im Vorteil. Wir verlosen ein Exemplar. Die Nummer ist 0331 70 99 111.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Sie erinnern sich, Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse war in diesem Jahr die Inselgruppe Neuseeland. Und wenn Sie, wie ich, nicht wirklich viel über Neuseeland wissen, also ein paar geografische Fakten, weiß man schon, welche Pflanzen und Tiere dort wohnen und wie es da aussieht, dank Herr der Ringe und so weiter und so fort. Aber wenn das auch alles ist, dann könnte das Hörbuch Neuseeland, Sagen und Legenden, etwas für uns sein. Caroline Therese Wolf hat 18 wundersame Sagen zusammengetragen über kämpfende Gottheiten, betörende Wunder und große Weisheiten des Lebens. Uwe Teschner liest es unaufgeregt, aber anregend, nicht einschläfernd, aber auch nicht anstrengend vor. Und, da gestehe ich eine meiner Konsumschwächen, allein das Gehülle dieses Hörbuchs ist wunderschön gestaltet. Schwarz-Weiß, abstrahierte Maori-Muster von Carola Giese illustriert. Innen gibt's was zu lesen über die Maori-Götter und so weiter, über Neuseeland, inklusive eines Posters. Das ist insgesamt alles sehr, sehr schön. Und dann gibt's ja noch diese zwei CDs und eine hören wir mal rein. Und zwar geht es da um die wirkliche Entstehung der Welt.
Bevor es überhaupt irgendetwas gab, war alles mit Dunkelheit und Stille erfüllt. Kein Funken war zu sehen und kein Laut zu vernehmen. Nichts war da. Aber dennoch war alles am Werden. Der Gedanke der schöpferischen Kraft schlief und wartete nur darauf, geweckt zu werden, um sein volles Potenzial entfalten zu können. Bevor das jedoch soweit war, wurde er festgehalten, inmitten der ewigen Umarmung von Rangi und Papa, dem Vater Himmel und der Mutter Erde. Rangi und Papa liebten sich so sehr, dass sie sich so stark umklammerten, so fest, dass niemals auch nur ein Lichtstrahl zwischen die beiden dringen konnte. Und so war es für viele Jahrtausende. Als Zeichen ihrer Liebe hatten Mutter Erde und Vater Himmel 6 Söhne, die später alle zu Göttern werden sollten. Glücklich lebten sie zusammen innerhalb der liebevollen Umarmung ihrer Eltern. Eines Tages jedoch hob Rangi seinen Arm. Und für eine Sekunde strömte Licht zwischen die Liebenden, bevor er Papa wieder fest an sich drückte und erneut alles in Dunkelheit versank. Die Kinder wurden ganz aufgeregt durch dieses Ereignis und rannten mit weit aufgerissenen Augen jeden Winkel ab. Aber nirgendwo konnten sie das Licht wiederfinden. Ihre Neugier wuchs, und sie wollten wissen, was sich außerhalb der Umarmung ihrer Eltern befand. Vater Himmel jedoch entgegnete, dass sie zufrieden sein sollten mit dem, was sie hatten. Für die Kinder war dies ein inakzeptabler Befehl, da sie das einmal Erfahrene nicht wieder vergessen konnten. Rangi ging auf ihr Bitten nicht ein, bis die Kinder zusammen beschlossen, dass die Eltern getrennt werden müssten.
Ja, wie Himmel und Erde getrennt werden, hören Sie auf den 2 CDs des Hörbuchs Neuseeland, Sagen und Legenden, herausgegeben von Caroline Therese Wolf und gesprochen von Uwe Teschner für den Jon Verlag. Die 125 Minuten Spielzeit kosten Sie 16,90 € oder etwas Geduld und Spucke. Ich habe ein Exemplar übrig für Sie, abzustauben unter der Nummer 0331 70 99 111. Und jetzt möchte ich Ihnen den neuen Roman vom spanischen Schriftsteller Eduardo Mendoza ans Leserherz legen. Katzenkrieg heißt dieser, erschien bereits im Sommer. Mendoza stellte ihn allerdings vor knapp 2 Wochen, vor anderthalb Wochen, auf der Frankfurter Buchmesse vor, wo ich die Gelegenheit hatte, mit ihm über dieses Buch zu sprechen. Mendoza zählt in seiner Heimat zu den Großen, er ist Katalane, er schrieb Bücher wie Die Wahrheit über den Fall Savolta und eine leichte Komödie. Er ist Katalane, wie schon gesagt, die meisten seiner Geschichten spielen in Barcelona. Katzenkrieg hingegen spielt in Madrid zu einer sehr aufreibenden, spannenden Zeit, nämlich im Jahr 1936, kurz vor dem Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs. Zu dieser Geschichte gleich mehr. Vorab habe ich allerdings Eduardo Mendoza auf den Titel des Buchs angesprochen, Katzenkrieg. Im Spanischen heißt dieser Titel, also heißt das Buch Riña de Gatos, und was es damit auf sich hat, hat er mir dann erzählt.
In Spain, many people know that this Riña de Gatos
Unter dem Namen Rinha de Gatos ist in Spanien vielen das Bild von Francisco de Goya bekannt, auf dem sich zwei Katzen anfauchen und kurz davor sind, aufeinander loszugehen, so Mendoza. Es ist also sehr klar, was der Titel bedeutet. Katzenkrieg? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist ein guter Titel. Es hatte ja noch eine zweite Überschrift, das Buch, Madrid 1936. Die wurde bei der deutschen Übersetzung weggelassen. Es war ein Bürgerkrieg. Die Anarchisten, die Sozialisten, die Monarchisten, alle kämpften. Worum geht's? In Madrid brennt die Luft, das wissen wir schon. Da schwebt was Großes, was Bedrohliches über allen. Phalangisten, Kommunisten, alle wollen das große Stück vom Kuchen haben, wollen herrschen, wollen an die Macht, wollen putschen. In dieser Zeit kommt der englische Kunstexperte Anthony Whitelands in die Stadt, sehr naiv, nicht interessiert am politischen Geschehen, nur seiner Profession folgend. Whitelands soll die Echtheit eines Gemäldes prüfen, seines Zeichen international als Kenner des Werks des Malers Diego Velázquez, Entschuldigung, geschätzt. Whitelands wittert eine Entdeckung und ahnt nicht, dass er nur als Werkzeug für die Politik herhalten soll. Das Bild, sollte es denn echt sein und viel wert sein, was es dann auch wäre, soll es dann zu Geld gemacht werden und mit recht unmoralischen Ambitionen mit diesem Geld soll im Prinzip der Krieg finanziert werden. Heute würde man das Terror wahrscheinlich nennen. Es kommt, wie es kommen muss. Whitelands verheddert sich in seinen Marionettenschnüren, wird durch halb Madrid gejagt. Und ich habe Mendoza gefragt, ob ihm dieser naive Whitelands sympathisch sei.
Well, I like him because I think he behaves and he thinks as I do.
Ich mag ihn, weil er denkt und handelt wie ich. Dieses Gefühl, nicht zu wissen, wo er ist, das habe ich auch. Er denkt nicht politisch, er folgt keiner Ideologie, er lässt sich nicht vereinnahmen. Er spricht mit jedem, will alles wissen, er ist neugierig.
His feelings and he wants to know. He talks to everybody, he goes everywhere. And he's curious.
Ja, Eduardo Mendoza über seinen Protagonisten Whitelands im Roman Katzenkrieg. Das Buch ist also kein Geschichtsbuch, es ist eher ein Krimi, ein politischer, vor dem Hintergrund des spanischen Bürgerkriegs. Aber eben auch nicht richtig. Mendoza meinte sogar verschmitzt, es sei eine Komödie. Zugegeben, es ist ein bisschen absurd. Ein Land ist kurz davor kaputt zu gehen, ein Volk hat sich selbst verloren und mittendrin ein ruhmgieriger Kunstexperte. Das ist befremdlich, also irgendwie ist der falsch da, könnte man beim Lesen meinen. Die Geschichte ist zwar mitreißend, aber irgendwas piekst. Und ich habe Mendoza noch einmal auf diese Absurdität angesprochen und er sagte etwas recht Interessantes.
My purpose was to tell the story of people who were going to be in.
Meine Absicht war, eine Geschichte von einem Volk zu erzählen, das dabei ist, in einem großen, schrecklichen Krieg zu geraten, ohne es zu wissen. Der Leser weiß natürlich, was passiert, aber nicht die Figuren im Buch. Mit dieser Dualität wollte ich spielen, damit, dass Menschen nicht wissen, was jeder andere weiß. Ja, Katzenkrieg heißt der neue Roman des Katalanen Eduardo Mendoza. Auf der Frankfurter Buchmesse haben wir uns darüber unterhalten. Der Roman erschien bei Nagel und Kimche, ist 416 Seiten stark und der Preis liegt bei 24,90 Euro.
Die Literaturagenten. Nachrichten aus der Produktion.
Was macht ein gutes Buch aus, beziehungsweise was muss es haben? Welche Motive sind unschlagbar gut, welche kritisch zu beäugen? Warum ist es so schwer, ordentliche Dialoge zu Papier zu bringen? Und ist der berühmte erste Satz wirklich so bezeichnend für das, was folgt? Solche, weitere und diese Fragen stellen wir uns an dieser Stelle immer im Gespräch mit brodelnder Kompetenz, heute in Person Kevin Kuhn, zuletzt in vielen Tages- und Wochenzeitungen. Bei uns im Büchermagazin war er auch schon zu Gast, für sein Debüt gelobt. Hikikomori. Kevin Kuhn, herzlich willkommen.
Hallo.
Erste Frage ganz kurz. Sie schreiben nicht nur, Sie lesen auch sehr viel und Sie reden darüber mit Studenten. Wo und wie genau?
Richtig, genau. Ich bin auch neben dem Schreiben auch Lehrbeauftragter an Hildesheim, an dem Studiengang für literarisches Schreiben und Kulturjournalismus. Mhm. Und dort bilden wir eigentlich angehende Schriftsteller aus auf der einen Seite oder auch Kulturjournalisten oder andere auch, die einfach in den Kulturbereich gehen bezüglich des Buches, also Verlag, Lektoren und so weiter.
Okay, ja. Also Sie stecken im Stoff, Sie haben ein Buch mitgebracht, das ist gewohntermaßen von diesem Autor furchtbar dick, wundervoll dick. Ja. Mr. Aufziehvogel von Haruki Murakami haben Sie mitgebracht. Ganz kurz zum Inhalt, es geht um sehr Schönes, um Schweres, um die Liebe, um den Krieg, um das Verstehen der gesellschaftlichen Ordnung, der eigenen Existenz. Ich kann es jetzt nicht zusammenfassen insgesamt.
Ja, das wäre eine Sendung für sich wahrscheinlich.
Ja, wäre eine Sendung für sich. Also, Mr. Aufziehvogel, Sie haben es mitgebracht, Sie haben gesagt, soweit weiß ich schon, der erste Satz sei wunderbar und darüber wollen wir jetzt reden, Bühne frei.
Als das Telefon klingelte, war ich in der Küche, wo ich einen Topf Spaghetti kochte und zu einer UKW-Übertragung der Ouvertüre von Rossinis Die diebische Elster pfiff, was die ideale Musik zum Pasta-Kochen sein dürfte.
Okay, warum dieser Satz? Was hat es mit diesem Satz auf sich? Was springt da bei Ihnen an als Dozent?
Ja, der erste Gedanke ist natürlich, warum steht das ganz vorne? Mhm. Und man sagt zum Beispiel, dass man im Film 7 Minuten Zeit hat, dass der Film einen überzeugt. Und in der Literatur sagt man, es sind 3 Seiten.
3?
Ja, nur 3 Seiten. Und irgendwie nach diesen 3 Seiten muss einen das Buch so gecatcht haben, dass man eben das Buch weiterliest. Und zu diesen 3 Seiten gehört natürlich der erste Satz. Und Murakami, also der fast Nobelpreisträger, macht das auf eine sehr subtile Art und Weise. Mhm. Indem er sagt, als das Telefon klingelte, war ich in der Küche, wo ich einen Topf Spaghetti kochte. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine ganz alltägliche Szene. Wir fragen uns, was ist das für ein Mensch? Und wir erfahren schon, er kocht Spaghetti. Das klingt vielleicht sehr trivial, aber ich meine, Menschen, die Spaghetti kochen, sind nicht diejenigen, die jetzt große Gerichte zubereiten. Das heißt, es wird wahrscheinlich ein junger Mensch sein. Also er macht kein großes Mahl. Das heißt, er wird vielleicht auch nicht keine Familie haben. Und es klingelt.
Ja, genau.
Ja.
Telefon klingelt.
Genau, das ist so auch im Film so ein klassisches Moment. Wenn das Telefon klingelt, ist meistens Unheil. Also wenn das Telefon dann noch rot ist, dann weiß man, okay, jetzt ruft der Präsident an und die Atombombe wird jetzt losgeschossen.
Und Nahaufnahme. Ist ja im Prinzip auch fast wie eine Nahaufnahme.
Ja,
die ersten 5, 6 Wörter
lassen
es klingeln.
Richtig, also man geht direkt in die Szene rein. Es gibt kein Vorspiel, sondern das Telefon klingelt und die Szene beginnt. Und man fragt sich jetzt, wer ruft da an? Wenn man dann weiterliest, erfährt man, dass eben durch dieses Telefonat das alltägliche Leben des Protagonisten eine komplett andere Wendung bekommt und in total abstruse Situationen gerät. Mhm. Also er steht in dieser Küche und er hört diese Radioübertragung, nämlich eine Ouvertüre von Rossinis Die diebische Elster. Er pfeift dazu. Das heißt, wir erfahren, es ist ein junger Mann, der aber Pasta kochend Musik hört. Er weiß, es ist Die diebische Elster. Er kann mitpfeifen. Das heißt, wir erfahren schon im ersten Satz, dieser junge Mann hat ein gewisses Faible für Musik, für klassische Musik.
Ja.
Und er ist in gewisser Weise auch ein Experte da drin. Also er kennt die Melodie. Und das ist natürlich auch ganz clever von Murakami gemacht, denn da die Ouvertüre zu wählen, das heißt, er referiert hier eben auch auf die Musik, indem er sagt, in der Ouvertüre wird etwas Ähnliches verhandelt, wie nämlich im ersten Satz.
Inwiefern?
Das heißt, in der Ouvertüre haben wir ja einen geschlossenen Vorhang, also in der Opern-Ouvertüre. Und bevor das eigentliche Stück losgeht, wird dann 9 Minuten lang eben in dem Falle was eingespielt.
Eine Einleitung, ja,
richtig.
Jetzt natürlich.
Und in der Einleitung erfährt man eben den Tenor, das heißt die Sprache, die Stimmlage des Stückes und eben die Handlung.
Okay.
Und was wir hier auch erfahren, ist eben auch der Tenor. Wir wissen genau im ersten Satz schon, wie hört sich sprachlich das Buch an. Also es ist dieses sehr nüchterne, ja wenig Adjektive verwenden, denn wir wissen, okay, das ist so die Sprache des Buches und wenn die mir gefällt, dann kann ich das auch bis zum Ende durchlesen.
Kevin Kuhn über den ersten Satz aus Haruki Murakamis Roman Mr. Aufziehvogel, als Taschenbuch bei BTB für 12,95 Euro erhältlich. Der erste Satz ist wunderbar, haben wir eben gehört. Hiermit lege ich Ihnen auch Kevin Kuhns eigenen Roman Hikikomori ans Herz. Darin verlässt ein junger Mann die große Welt, indem er sich in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung eine neue Welt schafft. Hikikomori erschien im Berlin Verlag. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Jakob Hein hat Bücher geschrieben, viele schöne Bücher. Vielleicht ist es sogar schön, heißt eins. Und Herr Jensen steigt aus, heißt ein anderes. Und Liebe ist ein hormonell bedingter Zustand. Und die Gebrauchsanweisung für Berlin hat er auch geschrieben. Jakob Hein schreibt aber nicht nur, er liest auch und er spricht tatsächlich darüber. So auch jetzt. Hallo Jakob Hein.
Hallo, guten Tag.
Du hast ein Buch mitgebracht, das trägt diesen wundervollen poetischen Titel Arme Milliardäre, der große Bluff oder wie die amerikanische Rechte aus der Krise Kapital schlägt von Thomas Frank. Ist bei Kunstmann erschienen. Also ganz ehrlich, klingt ein bisschen komisch der Titel. Was verbirgt sich darum? Was geht's?
Ja, naja, ich meine, eigentlich ist die Frage doch relativ naheliegend, warum das amerikanische Volk, nachdem es also jetzt in der größten Krise seit der großen Depression 1930 steckt, ernsthaft zur Hälfte gewillt ist, einen Milliardär zum Präsidenten zu wählen, der einen Hedgefonds geleitet hat. Das ist ja also vollkommen absurd. Also das ist wirklich so, als ob sozusagen ein paar Millionen Opfer den Haupttäter wählen. Das ist komplett absurd. Und Tom Frank untersucht in seinem neuen Buch einfach, wie es dazu gekommen ist.
Ist das ein populistisches, politisches Sachbuch? Kann man das auch literarisch betrachten? Ist es ein Mashup aus beiden? Wie liest sich das? Was ist das für ein Buch?
Also es liest sich sehr gut. Thomas Frank ist gut, der recherchiert sehr gründlich. Ich liebe Sachbücher, die 15 Seiten Fußnoten haben. Ich mag das einfach, die Fußnoten sind witzig. Thomas Frank ist hingegangen zu diesem Tea Party Bull und zu den ganzen Versammlungen der Rechten, die sich da als volksnahe Populisten gerieren, obwohl sie quasi komplett von Öl und Strom und der Wall Street finanziert sind. Und er nimmt das dann sehr gekonnt und sehr gepflegt auseinander. Und das ist schon sehr interessant, weil es ist ja immer noch eine wichtige Nation, unser geschätzter Partner. Und es hat bisher noch nie geschadet, auch Amerika zu verstehen, weil 15 Jahre später waren wir in vielen Punkten ja dann oft genau dort, wo die damals waren.
Ja. Du hast es schon gesagt, Thomas Frank, er ist Journalist. Ich habe gesehen, er ist auch Kolumnist. Du hast es schon gesagt, die Fußnoten sind sehr unterhaltsam, sehr amüsant. Geht da irgendwie der Ernst verloren oder ist das eine reine Ansammlung von zynischen Beobachtungen?
Nee, gar nicht. Also es ist was ich an ihm sehr mag, also er war Kolumnist, er hat fürs Wall Street Journal gearbeitet. Das war so ein bisschen so der Pirat auf dem Schiff, so was ansonsten, also könnte auf dem großen Kreuzfahrtschiff war er so der kleine linke Anarchist, aber er ist da längst weg. Und was ich wirklich mag, ist, er hat ein Ideal, er hat da wirklich ein Anliegen und es geht ihm nicht darum, zynisch oder so einfach was aufzuspießen und zu zeigen, wie schlau er ist, sondern er probiert wirklich dieses Phänomen zu ergründen, weil es hier einen wirklich komplett verwundert. Also ich meine, das ist schon so. Also ich meine, und man kann sich tatsächlich ja auch fragen, warum eben die FDP einen erdrutschartigen Sieg davon gefahren hat, heute 5 Bundesminister stellt, 5 Jahre im selben Jahr praktisch, wo diese Deregulierungspolitik dazu geführt hat, dass auch Deutschland akut von einer Wirtschaftskrise bedroht war und Europa in einer Wirtschaftskrise ist. Das ist schon extrem interessant.
Bist du generell jemand, der gerne Sachbücher liest? Ist das etwas Besonderes, dieses Buch, im Vergleich zu anderen? Oder wie gehst du daran an diese Lektüre im Allgemeinen?
Ich glaube, Männer lesen gerne Sachbücher. Das ist ja sozusagen, die Verkaufszahlen sagen das. Ich lese natürlich auch sehr, sehr gern meine toten Russen. Aber Thomas Frank ist schon jemand, den ich sehr mag. Er veröffentlicht in Amerika im selben Verlag wie Naomi Klein, die ich natürlich sehr mag, und er veröffentlicht im selben Verlag wie Atul Gawande, ein großartiger Medizinschreiber. Und wenn Macmillan mal wieder ein Sachbuch auf den Markt haut und wenn das dann auch noch bei Antje Kunstmann erscheint, die ich auch sehr sympathisch finde, das Buch ist gut übersetzt, dann freue ich mich und lese das wirklich sehr gerne.
Jakob Heinz zum Buch Arme Milliardäre, der große Bluff oder wie die amerikanische Rechte aus der Krise Kapital schlägt von Thomas Frank, bei Antje Kunstmann im Verlag erschienen, 240 Seiten stark, 18,95 € liegt der Preis, soweit die Fakten. Jakob Hein, vielen Dank an dieser Stelle und du hast noch einen Termin heute nach der Tagesschau, 20:15 Uhr.
Ich muss jetzt noch los zur Reform Bühnheim und Welt.
Genau, dort können Sie auch gehen, im Café Burger, Torstraße 60, Berlin Mitte, dort gibt es viel Text. Kannst du was verraten?
Die ersten zwei, die an der Abendkasse das Wort Milliardär sagen, kommen kostenlos rein, weil ich finde auch, wir sollten Milliardäre unterstützen.
Natürlich, absolut.
Also ich sag dem Kassierer Bescheid. Also wer das sagt, der kommt jetzt rein.
Gut, das haben jetzt ganz viele tausende Hörer gehört. Viel Spaß bei der Show und vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ja, es hat Spaß gemacht, heimlich, ohne Lippenzittern, Bücher irgendwo liegen zu lassen, auf S-Bahn sitzen, neben Biogurken unter Kaffeekissen in Berlin und Brandenburg. Und in dieser Woche war das 20-fach der Erzählband Museum für tote Fische von Charles D'Ambrosio erschienen im Berlin Verlag und in jedem Buch gestempelt und notiert Datum, Uhrzeit und Parole. Und wenn alles befolgt wurde, habe ich jetzt eine Anruferin oder einen Anrufer in der Leitung und ich glaube, da ist jemand. Hallo?
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Wer spricht?
Sandra Jüngst.
Sandra Jüngst, Parole bitte.
Die Parole ist, der Verzweifelte besitzt keine Heimat.
Richtig. Sie haben das Buch gefunden. Wo denn?
Ja, in der Bibliothek in Rangsdorf. Da war gestern Neueröffnung.
Aha.
Und da habe ich dieses Buch in der Hand gehabt.
Ist natürlich jetzt nicht ungewöhnlich, in der Bibliothek ein Buch zu finden. Wie haben Sie sich denn überwunden, es dann tatsächlich auch einzupacken? So mit viel Bramborium und Geschreie, hier, ich habe ein Buch gefunden, oder ganz heimlich?
Ganz heimlich, weil ich mich gefreut habe und gehofft hatte, dass ich heute bei Ihnen durchkomme.
Wundervoll, hat geklappt. Haben Sie schon mal reingeguckt? Das ist ein Erzählband mit Geschichten und so.
Ich hatte noch wirklich keine Zeit.
Sagen Sie, darf ich Ihnen etwas anbieten? Darf ich Ihnen von der titelgebenden Geschichte Museum für tote Fische die ersten Zeilen vorlesen?
Sehr gerne.
Für Sie speziell?
Ja.
Für alle anderen natürlich auch. Museum für tote Fische. Der Schlüssel passt nicht, sagte Ramage. Hinter einer dicken Plexiglasscheibe trieb das Gesicht der Rezeptionistin zu ihm auf. Er breitete sich aus und verschwamm, weiß und konturlos, ohne je die Oberfläche zu erreichen. Ramage beugte sich vor und blickte durch eine kreisrunde Öffnung in der Glasplatte, hineingeschnitten wie ein Loch ins Eis. Auf dem Schalter stand ein Teller mit Hühnerknochen und ein paar Reiskörnern, die in brauner Soße antrockneten, und daneben lag der gebrochene Rücken eines aufgeschlagenen Liebesromans. Die Rezeptionistin hatte am Hühnchen gearbeitet, die Knochen geknackt und das Mark ausgesogen. Ihr Haar war dünn und ihre Zähne waren krumme, graue Trümmer in einem Mund ohne Lippen. Ihre blauen Augen waren milchig, der Blick unbestimmt, die Pupillen kleine schwarze Perlen. Ramage konnte sich keine Jugend für sie ausmalen. Es war, als wäre sie schon als Wrack geboren worden. Sie leckte sich die Finger ab, wuchtete sich auf ihrem Stuhl herum und nahm einen neuen Schlüssel von den Haken an der Wand. So beginnt die Geschichte. Harter Stoff, ne?
Ja.
Was lesen Sie denn so gerne? So.
Normalerweise lese ich gerne Krimis oder Thriller.
Was verraten Sie uns? Haben Sie gerade einen auf dem Nachtschrank oder auf dem Sofatisch liegen?
Ja, ich lese gerade die Serie von Katie Rice.
Kenne ich gar nicht.
Knochenlese.
Okay, notiert. Ja. Knochenlese. Frau Jüngst, Sie haben nicht nur dieses Buch gefunden und jetzt eine kleine Lesepassage geschenkt bekommen, Sie bekommen noch was.
Oh.
Sie bekommen alle Bücher dieser Sendung und das Hörbuch auch. Also unter anderem bekommen Sie Briefsteller von Michael Schischkin zugeschickt und das Hörbuch Neuseeland, Sagen und Legenden. Was sagen Sie?
Da freue ich mich ganz doll.
Ich mich auch. Viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank. Freue mich.
Tschüss. Tschüss. Jetzt kommen wir zu etwas, das nie zu kurz kommen sollte, nämlich um Lyrik. In meinem Bücherregal kommt sie nicht zu kurz, aber von der Dichterin, um die es jetzt gehen wird, besitze ich tatsächlich nur ein schmales Bändchen. Das lyrische Stenogrammheft Gedichte aus der Welt der Großstadt von Mascha Kaleko. Ihre erste echte Publikation. Dass es da noch viel mehr zu entdecken gibt, wusste ich wohl, aber so richtig glauben konnte ich es erst, als ich eine schwere Box in den Händen hielt. Und diese Box ist frisch erschienen und trägt den sachlichen Titel Mascha Kaleko, sämtliche Werke und Briefe in 4 Bänden. Was drin steckt, bespreche ich jetzt mit der Frau, die sehr viel Kraft und Zeit in diese Box investiert hat, nämlich mit Jutta Rosenkranz. Schönen guten Abend, Frau Rosenkranz.
Guten Abend.
Im Jahr 2007, zum 100. Geburtstag Mascha Kalekos, veröffentlichten Sie eine Biografie dieser Dichterin. Mit welchem Zauber hat Mascha Kaleko Sie belegt? Also wann fing das an, dass Sie sich für sie interessierten, beziehungsweise für ihr Schreiben?
Ich habe Mascha Kaleko schon sehr früh entdeckt, so als Abiturientin. Da habe ich in einer Zeitung ihr Gedicht Memento gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielleicht kann ich es kurz zitieren. Memento, vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel taste ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben. Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr, und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Wann ist dieses Gedicht entstanden in Ihrer Schaffenskraft? Ich glaube, ziemlich am Ende, oder?
Eben nicht. Das ist das Interessante. Man denkt immer, sie hat ja sehr früh den Sohn verloren. Also er ist mit 31 Jahren 1968 gestorben. 5 Jahre später starb ihr Mann, Remyo Binaver. Aber dieses Gedicht hat sie bereits in den 40er Jahren geschrieben. Leider habe ich es nicht genau herausfinden können, weil es dazu keine Unterlagen gibt. Sie hat selten auch die Gedichte datiert, die Entstehungszeiten. Aber das Erstaunliche ist eben, dass sie dieses Gedicht geschrieben hat, bevor sie selbst diese Verlusterfahrung gemacht hat.
Kommen wir jetzt zur Box. Sie besteht aus 4 Bänden. Man findet im ersten Band die Werke, also zusammengefasst sind das die Gedichte, auch Gedichtentwürfe. Ich habe sogar gesehen, Chansons sind zu finden. Ich weiß, dass Künstler aus der heutigen Zeit sie gerne interpretieren. Ich wusste nur nicht, also dass es auch als Chansons geschrieben wurden, diese Texte. Im zweiten Band finden wir Briefe von 1932 bis 1962. Im dritten Band Briefe von 1963 bis 1975, das Jahr, in dem Mascha Kaleko auch starb. Und im vierten Band ein ausführlicher Kommentar, also in dem sämtliche Abkürzungen, Publikationen und alles, was wichtig ist für das Leben, um es zu verstehen, datiert, wann was erschien, zusammengefasst, findet sich in diesem vierten Band. Wie war das Erarbeiten einer Box?
Also ich habe ja für die Biografie schon sehr viel recherchiert, vor 5, 6 Jahren. Und ich habe damals schon den Nachlass von Mascha Kaleko, der im Deutschen Literaturarchiv in Marbach liegt, durchgearbeitet. Mhm. Deswegen kannte ich das Material schon weitestgehend. Dort gab es einige auch noch unveröffentlichte Texte aus dem Nachlass. Ich habe aber an anderen Stellen auch noch welche gefunden, indem ich zum Beispiel die Berliner Tageszeitung in den 30er Jahren systematisch durchgearbeitet und durchgesehen habe. Und außerdem habe ich dann, also in Marbach sind etwa 1000 Briefe von Mascha Kaleko erhalten, der weitaus größte Teil. Aber es gibt auch in Berlin in der Akademie der Künste noch Briefe oder auch im Deutschen Exilarchiv in Frankfurt am Main. Und ich habe darüber hinaus noch über 250 Briefe weltweit woanders gefunden. Einmal bei Privatpersonen. Ich habe einfach dann auch versucht, die Privatpersonen, mit denen sie Kontakt hatte, wenn sie noch lebten, zu kontaktieren oder die Erben und Nachkommen zu ermitteln. Und die haben zum Teil auch Briefe aufgehoben.
Für Menschen, die tatsächlich Mascha Kaleko nicht kennen und bisher wenig von ihr gelesen haben, wo sollte man denn einsteigen? Also was sagen Sie, wenn man sie kennenlernen will, sollte man sich damit auseinandersetzen? Oder sollte man einfach diese Briefe lesen? Sollte man vielleicht erst diesen Gedichtband lesen? Können Sie da tatsächlich einen Tipp geben, ganz banal gefragt?
Wenn man sie noch gar nicht kennt, ein guter Zugang ist sicherlich das lyrische Stenogrammheft. Das ist ja immer noch oder wieder lieferbar, also jetzt schon seit ihrem Tod fast ununterbrochen. Da hat man einen guten Einstieg, das sind die frühen Gedichte, wo sie das Leben und die Ängste und Hoffnungen der Großstadtmenschen beschreibt. Und das Tolle ist ja, dass ihre Gedichte zeitlos sind. Das heißt, man kann sich heute noch darin wiederfinden. Ich persönlich halte ihre Gedichte aus dem Exil, aus der Emigration für die besten und wichtigsten. Sie selbst übrigens auch, das hat sie in einem Brief mal geschrieben. Das ist der Band Verse für Zeitgenossen. Und da gelingen ihr wirklich wunderbare Zeilen, wo sie es auf den Punkt bringt. Ich will ein Beispiel mal nennen in ihrem Gedicht Emigrantenmonolog. Da gibt es die Zeilen, O Röslein auf der Heide, dich brach die Kraft durch Freude. Und deswegen halte ich sie auch für eine der wichtigsten Dichterinnen des 20. Jahrhunderts, die ihren Platz in der deutschen Literaturgeschichte verdient hat. Und deswegen war es auch so wichtig, dass es jetzt endlich eine Werkausgabe gibt.
Ja, und diese Werkausgabe trägt den Titel Mascha Kaleko, sämtliche Werke und Briefe in 4 Bänden, herausgegeben und kommentiert von Jutta Rosenkranz. Sie ist Herausgeberin, sie ist Journalistin, Schriftstellerin und es gibt diese Box in 2 Ausführungen und diese Gesamtausgabe erschien im Verlag DTV, 4.068 Seiten stark jeweils. Zum einen die limitierte Hardcover-Version im Leinen gebunden für 198 Euro oder die Studienausgabe ohne Leinen, aber nicht minder schön, für 78 Euro. Frau Rosenkranz, ich danke Ihnen für Aufklärung, für den Besuch und für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, man kann es nie oft genug sagen. Es gibt unglaublich viele Pflichttermine in der kommenden Woche. Vor allen Dingen bald ist es am 24. am Mittwoch. Ich musste mich für einen entscheidenden zu viele Fakten verwirren natürlich auch. Und am Mittwoch, den 24. Oktober um 20 Uhr, finden Sie, also, oder bekommen Sie eine sehr interessante Lesung von Florian Illies. Er liest aus 1913, Der Sommer des Jahrhunderts, erschienen im S. Fischer Verlag im großen Saal des Literaturhaus Berlin in der Fasanenstraße 23 in Berlin-Charlottenburg. Einführung und Gespräch gibt es von Jens Biski. Der Eintritt liegt bei 8 Euro bzw. 5 Euro ermäßigt. Und es geht um dieses Jahr 1913. Es geht um die Literatur, es geht um die Kunst, es geht um die Musik. Es ist ja ein historisches Panorama, was Illies da baut. Literarisch wird sehr schön werden. Vielleicht sehen wir uns ja. So, am Donnerstag, einen Tag später, ich habe es im Verlauf dieser Sendung schon einmal erwähnt, da es mir sehr am Herzen liegt, werde ich es nochmal erwähnen, nur etwas ausführlicher. Am Donnerstag, den 25. Oktober, pilgern Sie doch alle bitte ins Literarische Kolloquium Berlin, kurz LCB. Ab 20 Uhr lies dort am Sandwerder 5 in Berlin-Wannsee Michail Schischkin aus seinem neuen Roman Briefsteller. Mit dabei sind die Schauspieler Alexander Kuhn, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Katharina Marie Schubert vom Deutschen Theater. Es moderiert Lothar Müller. Es geht um den Briefwechsel zwischen Sascha und Volodya, die ziemlich viel trennt. Zeit, tausende Kilometer, ein Krieg und auch viele Erfahrungen im Leben, aber sie vereint eine wunderbare Sommerliebe. Also am Donnerstag, den 25. Oktober, der Preis, der Eintrittspreis liegt bei 6 bzw. 4 Euro. Außerdem am Montag, jetzt springen wir noch ein bisschen zurück, wie jeden Montag 16.40 Uhr präsentieren wir Ihnen die Radio 1 Bücherliste. Das ist so quasi die Top 10 aus den Buchhandlungen unseres Vertrauens in Berlin und Brandenburg. Und dort ist auf Platz 1 ganz neu eingestiegen Landgericht von Ursula Krechel. Sie hat es verdient. Auf Platz 2 steht Kings of Cool von Don Winslow und auf Platz 3 der König von Berlin Horst Evers. Die anderen Plätze erfahren Sie dann auch morgen um 16.40 Uhr auf Radio 1. Außerdem werden wir mit Carsten Wist sprechen vom Literaturladen Wist über das Buch Landgericht von Ursula Krechel.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
2 Stunden, die Literaturagenten mit mir sind jetzt um. Es gibt noch ein paar Ansagen, die ich gerne tätigen möchte. In der kommenden Woche, am kommenden Sonntag, gibt's natürlich auch wieder 18 Uhr die Literaturagenten. Dann wieder gemeinsam mit meinem geschätzten Kollegen Frank Meyer und mir, Lydia Herms. Außerdem möchte ich Sie für kommenden Sonntag außer der Reihe quasi noch auf eine Veranstaltung hinweisen, eine Radio 1 Veranstaltung. Radio 1 tut gut, heißt sie in diesem Jahr am 28. Oktober ab 20 Uhr. Können Sie sich vorlesen lassen in der Schaubühne am Leniner Platz in Berlin-Wilmersdorf. Da lesen Künstler, Komiker, Schauspieler, Autoren auch ihre Radiostimmen aus ihrem Lieblingsprogramm Radio 1. Musiker lesen dort aus ihren Lieblingsbüchern und die Einnahmen dieser Veranstaltung, wenn sie dort hingehen und sich eine Karte kaufen, kommen in diesem Jahr zu 100% dem Verein Kinderleben e.V. zugute. Dieser Verein fördert die Klinik für krebskranke Kinder an der Berliner Charité und kümmert sich mit finanzieller und tatkräftiger Unterstützung um die erkrankten Kinder und ihre Familien. Alle Informationen zu dieser Veranstaltung Radio 1 tut gut finden Sie natürlich auch im Internet auf radio1.de. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, es war schön mit Ihnen. Einen schönen Abend. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss.